Lydia Kraftgiger, Kapitel 10, Ausgewiesen. Es ist noch hell an dem verführerisch warmen Sommertag und nach der Probe mit dem Trio überredet der Karl die Lydia, es wäre ja schade, ging man nach der schönen Musik gerade wieder in den Alltag. Er wüsste ein schönes Plätzchen am Rhein, zum Gottes Sonnenuntergang schauen. Warum nicht? Eine 44-jährige Frau will, denke ich, mit einem 27-jährigen Berufskollegen dürfen gemütlich auf ein Bänkchen sitzen, beruhigt sie das Pöpperle von ihrem Herz. Zudem trägt er ja noch seinen sperrigen Cellokasten, was soll auch gross passieren. Daheim ist ja nebst der treuen Bertha noch die Ruth rum, wo auch schon zum Rechten schaut, und Anna und Paul im Alter, wo sie froh sind, wenn man sie Ruhe lässt. Also erlaubt sie sich, von dem Plätzchen aus den Genuss vom herrlichen Blick auf den Fluss. Wie überall ärgert sie auch auf dem Bank ein Schild Juden unerwünscht. Dass der Karl ihr sein Parteiabzeichen am Revers zeigt und lächelt, das schützt uns vor Anfeindungen, dunkt Lydia dann doch ein bisschen gespässig. Du verdankst deinen Orchesterplatz auch einem Jud. Geht er durch den Kopf, aber sie schweigt und staunt, wie der Bursch kann in einem stolz und verlegen lächeln. Es ist auch einmal schön, nichts müssen sagen, einfach aufs Wasser schauen, wo vorbeifließt, wo die Sonne drauf scheint, die Sonne, wo er so angenehm warm gibt und wo schier blendet, so dass sie blinzelt, die Lieder zufallen lässt. Und bald kommt vor ihres inneren Auge Szene von vor langer Zeit. Sie sitzt am See, beim Sonnenuntergang, neben Cousin Schaki, und das mit so einem wohligen Gefühl. Es stört sie gar nicht, wo sie seinen Arm über die Schulter spürt und nach einer Weile seinen Kuss auf den Backen. Schack, flismet sie und hört den Karl sagen, wenn man die Augen schließt, sie macht die Augen auf und ist wieder im Hüt. Neben Karl, vor dem Rhein, die Sonne steht schon tief und er erklärt, man dürfe sich etwas wünschen, wenn man erst wieder schaue, wenn die Sonne drinnen sei. Sie weiss von früher, dass die Wünsche nicht in Erfüllung gehen und findet sie jetzt gleich richtig, wenn sie heimgeht. Es ist schon am Dunkeln, wo sie ankommt. Du kommst jetzt spät heim, empfahlt sie der Kurt. Die Lydia hätten um die Zeit noch nicht erwartet. Gleich unterdrückt sie ihre ironische Bemerkung, ob er sie vermisst habe, wo sie seine ernste, direkt niedergeschlagene Miene sieht und spürt, dass etwas Böses um den Weg ist. Natürlich, fällt er ein. Der Kurt hat ja eben vor vielen Stunden müssen auf eine Vorladung hin, auf ein Amt gehen. Mit halblauter Stimme bittet er sie, komm ins Büro, wir müssen unser drei etwas zusammen besprechen. Ebenso ernst und dabei streng schaut von Nadri, wo im Büro gewartet hat. Ich has übertrieben, fast stackelt's der Kurt. Es tut mir leid für euch. mehr. Das heisst, ich muss fort, ausgewiesen aus Deutschland, in 3 Tagen. Mit gesenktem Kopf informierte Kurt auch noch Lydia. Ausgewiesen ist er. Der Rest der Familie kann auch bleiben, bis in ein paar Monaten die Aufenthaltsbewilligung abläuft. Gleich, dass der Beschluss davon als Deutsche nichts angeht, wird sie doch mit in die Schweiz kommen, sobald sie ihre Ausreiseformalitäten erledigt hat. Ja, sie kann sich gar nichts anders vorstellen, als dass sie beim Kurt bis ihre Familie bleibt. Dabei weiss der Kurt im Moment noch nicht, was für Möglichkeiten er in Heimat hat, will aber sofort Kontakt aufnehmen mit Kollegen an Schweizer Universitäten. Man weiss noch nicht, dass zum Glück schon bald ein Bescheid aus der Schweiz Kurt seine Spannung löst. Er hat eine Professur an der Uni Münsterberg ad personam. In eine eigenartige, fast unwirkliche Stimmung kommt Lydia während diesen Monaten, bis sie mit dem Kind einem Mann anreisen kann. Ja, schon voran, seit dem Verlust von ihrer Professur, ist sie sich vorgekommen, wie sie im Ungewissen schwebte. Jetzt kommt auch ihre Familie, die nationalsozialistische Willkür, direkt zu spüren über. Sie weiss kaum, wo wäre vor lauter Abschied nehmen, von lieben Bekannten, Zyklen organisieren, packen und auf Ämter rennen. Und fast gespenstisch geht das Leben rundum weiter, wie wenn das Ausreisen sonst niemand angehen. Frau Professor Kraft wird in den Läden wie immer freundlich und zuvorkommend bedient. Man preist ihr neue Produkte an, redet über Ferienpläne am Badestrand, macht sie auf lustige Film- oder Theater aufmerksam. Wie wenn sie noch lang bliebte, macht sie einen Hinweis auf ihre Abreise, so kommt höchstens ein kurzes Wort von Bedauern und grad geht's weiter über Wetter und Jahreszeit. Auch Kinder erleben ihre Mitschülerinnen ähnlich, vorne durch ein Lieb und dabei fremd und teilnahmslos. In Schule werde ich kaum zur Kenntnis genommen, dass man abreist. Schon so viele Mitschüler sind nicht mehr da, andere wieder dazukommen. Wie wenn nichts wäre, wird über Alltägliches geredet, über die Lehrer, über die Aufgaben, über Liebschaften, wer mit wem, und geschwiegen über die, die verschwinden. Trut pubertiert und kommt in eine grässliche Verleiderphase, wo alles, sie selber, nichts wert ist, wo sie nicht recht mag und am liebsten nur rumliegt und der grässliche Lager, Lili Marlene, lust. Sie braucht die gerade jetzt viel Zuwendung. Aber wie machen, wenn einem sonst alles über den Kopf wächst? Natürlich erzählt sie der Mutter nichts. So weiss Lydia nicht einmal, ob sie unglücklich verliebt ist. Das Anneli fängt an, die körperlichen Veränderungen zu spüren und wird übermütig und bald einmal bockig. Das macht das ganze Paratmachen zum Zügeln nicht einfach, wo alles so präzise klappen sollte. Der Bäuli zeigt am meisten, dass er den Vater vermisst. Ständig ist er am müde, ob er wirklich schon angekommen sei, wie es ihm ging, wenn man echt endlich reise. Was soll sie sagen, wo die Post, wenn überhaupt, mit grosser Verspätung und aufgemacht ankommt? Und am Telefon kann man ja auch nicht normal reden. Aufs Amt für Abmeldung von Ausländern geht Lydia zusammen mit den Töchtern. Die haben eben das Alter, dass sie persönlich vorbeigehen müssen in diesen grossen Bau mit vielen langen Gängen und Stegen. Man läuft immer wieder an Schildern vorbei mit Hakenkreuz, aber speziell das Amt sehen sie nie angeschrieben. Endlich traut sie es Anna und klopft an die Türe. Da kommt ein wütiger Uniformierter raus und schnauzt sie an. Auf die Frage, wo es durchging, macht er die Türe bloß hinter sich zu. Schliesslich findet sie den Haupteingang von dem Bau und dort eine grosse Tafel, wo in kleiner Schrift auch das Amt mit leicht anderem Namen aufgeführt ist, mit Trakt, Stock und Nummern. Lift hat sie keine für Besucher und so nehmen sie den Weg unter die Füsse. Es geht um ein paar Ecken und ein paar Stegen rauf. Angeschrieben ist, nicht klopfen, warten. Im ganzen Trakt hat es keine Sitzgelegenheit. Lydia mag kaum mehr stehen, bis die Türe aufgeht. Zuerst will der Beamte noch jemanden reinlassen, aber Lydia bringt es fertig, ihn zu überzeugen, dass sie zusammengehören und sie einen Weg müsse für die Mädchen Auskunft geben. Auch im Büro hat es keinen Stuhl und nichts für Besucher. Der Beamte hockt an einer Schreibmaschine und stellt Fragen. Dann rattert er los mit seinem Büroapparat. Man muss weiter Auskunft geben. Natürlich versteht er es nicht bei seinem Lärm und schreit, lauter! Dann gibt er jedem ein Formular und schnauzt, hier unterschreiben, nicht erst lange lesen, vorwärts! Dann hustet er noch eine Drohung. Wer gegen den Hinkel sagt, sagt dann schon selber. Lydia kann ihre Tränen nicht mehr zurückheben. Zum Glück findet die Demütigung ein Ende. Endlich ist alles parat zum Reisen und so kommt Lydia mit dem Kind dann doch zum Münsterberg an. Am Bahnhof werden sie empfangen vom Kurt, von Lydias Mutter und Schwester und gemeinsam fährt man per Taxi ins neue Heim, wo die beiden Söhne schon alles für den Empfang parat gemacht haben. Zum Willkommen hat die Schwester ein Päckchen Zürileckerli mitgebracht, wo gerade recht kommen für einen Tee. Die Lydia staunt über die Verpackung, es ist immer noch der gleich altmodische Helge, wo sie dann von diesen vier Sorten ein hellbraunes ins Maul nimmt und sie den aparte eigen gut gespürt, da kommt er eine Szene in den Sinn. Von ihrer Zürcher Gotte hat sie zur Hälsete neben ihr Leckerli bekommen und da stibitzt ihr die Schwester so ein hellbraunes Leckerli. Sie brüllt und die Schwester hänselt sie mit Lydia Muelide zur Melodie. Mi, mi, do, sol, mi, do. Ein paar Mal hintereinander der aufdringlich hässig Spott. Lydia, Muelide. Gerade ist er wieder präsent, wie sie vor Wut und Elend erst recht ins Brühlen kommt, wie sie erst recht gefuchst und plaget wird und sie denkt, wie sie doch manchmal ein wehleidiges Kind hat können sein. Der Zwieri ist eine willkommene, wenn auch kurze Pause gewesen, vor dem Einzug in die Wohnung, wo der Kurt ja bereits gemietet hat. Es gibt aber viel zu tun, bis jedes Kind sein Zimmer bezogen und seine nötigste Wahl hat, bis Lydia Küche und Keller inspiziert und ihr Schlafzimmer angeschaut hat. Für am ersten Abend ist man auswärts zusammen mit Mutter und Schwester. Die wollen viel wissen, aber die Reise hat doch alle zu müde gemacht, zum gross zu erzählen. Unter anderem meine Schwester, Fräulein von Parül, soll sie ins auch noch in die Wohnung einziehen. Dass du dir das gefallen lässt. Und im Lauf vom Gespräch kommt raus, dass so ein Ménage à trois im gehobenen Mittelstand von dieser Stadt viel dummes Geschwätz mich und namentlich für die Familie unangenehm wäre. Lydia mag nicht auf das Problem eingehen, jetzt schon gar nicht. Sie kommt dann der Satz, dass du dir das gefallen lässt, später noch manchmal zu hören über, von Freundinnen, Verwandten, sogar vom Cousin Jacques. Was muss sie der Wittling einmischen? Zum noch etwas vorausnehmen, an sich eine Kleinigkeit, die sonst vergessen ging, erwähne ich im Zusammenhang mit so unbedeutendem Geschwätz, das einem eben gleich ärgert, Folgendes. Vom einen Brüder von Kurt hat man erzählt, der Philosoph, der seinen Kopf eher für komplizierte Theorien brauche als für lebenspraktische Menschenkenntnis. Der Schwager hat seinerzeit ein Dummerli geheiratet, lebenslustige, aber unüberlegte Babe, wo dank ihrem spontanen und unbeschwerten Gemüt naiv hat können Vergnügen verbreiten. Dabei hat sie manchmal den grössten Blödsinn rausgelassen. So macht sie im Zusammenhang mit einem Elektrounfall Bemerkung, zum Glück sei das Unglück erst in der Nacht passiert und drum mit dem harmlosen Strom. Sie hat nicht überlegt, aus welchen Gründen der Strom in der Nacht billiger ist. Von dieser Schwägerin also stamme das Gerücht zur Entfremdung zwischen Lydia und Kurt, sei es gekommen, weil der Mann Schabziger gegessen hat, ohne die Hände richtig zu waschen, vor er ins Bett kommt. Auf diesen Geruch hin hat seine Jungfrau beleidigt reagiert. Erst jetzt, wo sie schon ein Weile aus dem Deutschen heimgekommen ist, erzählt der Cousine der Lydia das Gerücht als sogenannte lustige Geschichte. Eben vom Heimkommen geht unser Bericht jetzt weiter. Nachts Nacht müssen sich die drei Kinder im Badzimmer zurechtfinden, was auch nicht ohne Care möglich scheint. Die sind eben auch müde von der Reise. Wo Lydia dann doch im eigenen Bett in dieser neuen Wohnung liegt, hat sie die Ruhe, sich Gedanken über ihre neue Situation zu machen. Endlich wieder ihr Heimat. Aber in Poppelsdorf hat man sie halt eingelebt gehabt, wieder einmal eingelebt und jetzt wieder ein Abschied von Nachbarn, von dem Trio, wo es ja gleich wieder nach einer gefreuten Entwicklung ausgesehen hat. Rosina ist eine Weg Freundin geworden und der Karl, es tut eben gleich weh, so eine Trennung. Natürlich ist sie hoffnungsfroh heimgekommen zu den eigenen, zu alten Freundinnen, Musikerkollegen, aber die werden nicht gerade auf die Lydia gewartet haben in dieser langen Zeit. Und neben schönen Erinnerungen tönt ihnen auch der Spottvers Lydia Muelide wieder im Ohr. Derig Zweifel verschwindet allerdings gleich, wo es darum geht, sich neu zu orientieren. Münsterberg ist zwar die gleiche Stadt wie vor bald 30 Jahren, und gleich ist wieder vieles neu, wo bei kurzen Besuchen in der Heimat nicht so aufgefallen ist. Man wohnt jetzt auch in einem anderen Quartier, der Strasse nach Vorgärtli und hinter den Häusern ein schöner Platz grün, direkt an Gärten von drei Nachbarn. Im älteren Haus, nach vor sein Wälsch ist, hat Lydia zusammen mit der Schwester vom Fenster aus können auf den schiffbaren Strom schauen und drüber auf die Minderstadt. Dort, wo man jetzt wohnt, begegnet sie lauter unbekannte Gesichter. Die Läden im Quartier muss sie zuerst wieder finden. Aber sie ist ja fein geübt und schon gleich ist sie in Münsterberg daheim, wie schon lange niemand mehr, und sie merkt erst mit der Zeit an einem neuen Frohsinn, an einer Erleichterung, wie die düstere Stimmung von ständiger Bedrohung, wie der humorlose Ausdruck von heimlichem Misstrauen und bitterer Menschenverachtung auf so viele Gesichter auch sie meuchlings zusammengedruckt hat. Weniger ändert sich in der Familie. So weit vom ersten Teil vom 10. Kapitel. Später geht's weiter mit dem zweiten Teil.